dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner, ich bin Autorin, Unternehmerin und Coach aus Berlin und jede Woche Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps und kraftvolle Coaching-Impulse, mit denen ich dich dabei unterstütze, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Episode 55 und wie es sich für diese Schnapszahl gehört, ist es eine besondere Folge, denn ich freue mich riesig, heute einen neuen Interviewgast für dich mitgebracht zu haben. Und zwar möchte ich dir eine ganz besondere Macherin vorstellen. Ihr Name ist Janine Klöhr und ich habe sie vor ein paar Wochen bei einem Meetup, bei einem Female Founderin Abend kennengelernt, wo sie über ihre Geschichte erzählt hat. Denn Janine hat vor nun schon 10 Jahren ihr eigenes Fair Fashion Label Jyoti Fair Works gegründet und seitdem einen ganz aufregenden Abenteuerweg hinter sich gelegt, den es eben mitbringt, wenn man ein Fair Fashion Label gründet, zwischen Berlin und Indien, denn dort sitzen tatsächlich die Näherinnen. Und ich habe gedacht, das ist so eine spannende, tolle Geschichte. Ich möchte Janine mit Fragen löchern und habe das dann auch gemacht. Und heute kannst du das Interview anhören, unser Gespräch. Janine erzählt von ihrer eigenen Geschichte, wie es dazu gekommen ist, warum sie überhaupt ein Fair Fashion Label gegründet hat, was so besonders ist an Jyoti im Vergleich zu anderen Firmen in der Modeindustrie, was ihre Vision ist, was sie bestärkt, auch in Phasen mit Stolpersteinen und auch letztendlich, wie ihr Alltag aussieht mit Selbstständigkeit und kleinem Kind. Und ich freue mich riesig, wenn du dir das Interview anhörst und uns im Nachhinein gerne auch berichtest, was du daraus für dich mitnimmst. Im Anschluss gibt es dann auch nochmal alle Shownotes für dich verlinkt und auch auf dem Blog habe ich nochmal alle Informationen für dich zusammengefasst, wenn du neugierig bist und mehr erfahren möchtest über Janine und vor allem Jyoti Fair Works. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Freude mit diesem spannenden Interview. Hallo liebe Janine, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast Make It Simple und freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast, heute über dein Herzensprojekt im Prinzip zu sprechen.
Hallo Theresa, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe dich ja vor ein paar Wochen auf einem Female Founder Event quasi kennengelernt und bin so auch auf deine Geschichte und dein Unternehmen aufmerksam geworden. Und ich dachte mir vielleicht zum Start, wer jetzt noch nichts von Jyoti Fair Works gehört hat, vielleicht magst du mal erzählen, wer du bist und was du eigentlich genau machst.
Also genau, ich bin Janine, lebe zurzeit in Berlin, von wo ich Jyoti Fair Works auch leite. Und genau, Jyoti Fair Works ist ein deutsch-indisches Fair Trade oder Fair Fashion, faires Mode-Label mit Produktion in Indien und Hauptsitz in Berlin hier in Deutschland. Wir haben einen kleinen Laden und einen Online-Shop, in dem wir Kleidung herstellen, die unter fairen und ökologischen Bedingungen hergestellt wird. Und unser Hauptziel ist es dabei, sicherzustellen, dass die Wertschöpfungskette ganz transparent dargelegt ist, wie jeder Schritt nachvollziehbar ist und somit eben auch ja, ganz sicher gehen zu können, dass alle Menschen entlang der Produktion, also alle Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, angefangen vom Baumwollbauern über den Färber, über den Weber bis hin zur Näherin wirklich von der Arbeit mit uns profitieren und nicht ausgebeutet werden auf die eine oder andere Art, sondern genau einfach gerne mit uns zusammenarbeiten und von ihrer Arbeit gut leben können. Genau, das ist so der Kern unserer Arbeit und uns gibt es inzwischen seit schon fast 10 Jahren und seit 5 Jahren sind wir hier in Berlin.
Okay, die Frage, die sich mir jetzt natürlich direkt aufdrängt, wenn ihr so ein tolles Projekt oder Unternehmen aufgebaut habt, wie ist diese Idee denn entstanden? Wahrscheinlich hast du nicht direkt nach dem Abi gedacht, so jetzt baue ich ein deutsch-indisches Unternehmen auf in der Modebranche. Magst du uns da mal mit hinnehmen, wie diese Idee entstanden ist oder auch dieser Prozess dann?
Ja, das war eigentlich totaler Zufall, die Idee ist so über Nacht entstanden. Ich habe nach dem Abitur einen Freiwilligendienst in Indien gemacht, in einem kleinen indischen Ort namens Chitapur in dem indischen Bundesstaat Karnataka, bei einer indischen NGO, einer von Frauen geleiteten indischen NGO. die sich vor Ort für Frauenrechte und für Kinder einsetzt und war sehr inspiriert von meiner Zeit dort. Und als ich zurück nach Deutschland gekehrt bin, um mit meinem Bachelorstudium zu beginnen, hat das in meinem Kopf immer weiter gearbeitet und ich bin auch noch in Kontakt mit Frauen und auch den Organisatorinnen der NGO geblieben. Und ja, das hat mich nicht so richtig losgelassen, die Idee, dort vielleicht irgendeine Art von Zusammenarbeit ins Leben rufen zu können, um mit ganz konkreten Frauen auch, die ich noch kannte, vielleicht was Kleines aufbauen zu können, um eine langfristigere Perspektive zu schaffen, jetzt unabhängig von kurzfristigen Spenden, sondern einfach zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, irgendeine Einkommensquelle quasi aufzubauen, die den Frauen vor Ort ermöglicht, einfach ein langfristiges Einkommen zu bekommen, von dem sie sich und ihre Familie ernähren können und auch investieren können in die Zukunft. Und das war lange einfach so eine Idee im Kopf und es gab aber keinen konkreten Plan, wie man da rangehen könnte. Und es war dann eher durch Freunde von mir im Studium, die sehr begeistert waren von den Stoffen, die ich aus Indien mitgebracht hatte und auch gerne welche erwerben wollten, dass ich dachte, vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt, dass man diese tollen Stoffe, die es in Indien gibt, irgendwie weiterverarbeitet zu Kissenbezügen, zu allen möglichen Produkten, die vielleicht ankommen könnten und somit eben eine Beschäftigung für die Frauen schaffen könnte, worüber sie eben angestellt und bezahlt werden könnten und die Produkte dann in Deutschland zu verkaufen. Und genau, das war mehr so eine Schnapsidee über Nacht und ich habe die dann den Frauen vor Ort einfach mal vorgeschlagen. Es war mir ganz wichtig, da nichts ihnen aufzudrängen oder aus Europa hin heraus da irgendwelche Ideen einzubringen, die dann vielleicht vor Ort gar nicht auf so viel Begeisterung stoßen und habe das einfach mal ganz vorsichtig eben angebracht und sie schien da recht angetan und begeistert. Und eine Woche später nur meldeten sie sich dann wieder und sagten, sie sitzen jetzt hier zu zehnt und haben auch schon die Nähmaschinen organisiert und wie geht's denn jetzt weiter? Und genau, da war ich ziemlich überfordert, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass das sozusagen sofort umgesetzt wird, sondern eigentlich dachte, dass das so ein ferner Zukunftsplan ist, über den man mal anfängt zu sinnieren. Und ja, sie waren anscheinend recht angetan und haben es einfach sofort in die Tat umgesetzt und waren bereit zu starten. Und ja, so hat das Ganze dann angefangen. Ich war dann quasi im Zugzwang.
Der indische Tatendrang.
Genau. Es war alles schon fertig.
Und wie können wir uns das vorstellen? Du hast das dann parallel zum Studium dann einfach weiter ausgebaut und da deine Fühler ausgestreckt. Wie hast du das dann?
Genau, also das angegangen? Kernproblem am Anfang war, ich habe überhaupt bis heute eigentlich keine Ahnung von dem Nähhandwerk. Und die Frauen vor Ort hatten das auch noch nicht so sehr. Die konnten so ein bisschen die Basics-Knöpfe annähen und so Sachen, das ging schon, aber wirklich nähen mit einer Nähmaschine konnte von den Frauen auch niemand. Das war so unsere Kernherausforderung am Anfang. Die Motivation war groß, aber das Wissen klein. Und dann haben wir angefangen, erstmal zu überlegen, was für Produkte könnte man überhaupt machen und wie schaffen wir es, irgendwie die Fähigkeiten zu erwerben, die dann auch zu nähen, und haben vor Ort nach Lehrerinnen gesucht, haben aber schnell gemerkt, dass das sehr schwierig wird, weil das Schneiderhandwerk in Indien eine sehr männlich dominierte Branche ist und die Frauen, mit denen wir arbeiten, zum Großteil Musliminnen sind, deren Ehepartner oder Väter dann nicht so begeistert von der Idee waren, dass sie von Männern unterrichtet werden würden, sodass wir vor Ort große Probleme hatten, jemanden zu finden, der so ein erstes Training vollziehen könnte. Und dann hat sich dadurch einen ganz glücklichen Zufall ergeben, dass eine Bekannte von mir, die eine Ausbildung in der Schneiderei hatte, Zeit hatte und gesagt hat, sie geht einfach dorthin und wird ein paar Monate in Indien verbringen und kann den Frauen die Grundzüge beibringen. Genau, und so ging es dann weiter. Und ich habe das neben meinem Studium einfach so Schritt für Schritt dann mit begleitet und wir haben zusammen weitere Ideen entwickelt, hatten dann irgendwann die ersten Produkte, nachdem meine Bekannte längere Zeit dort war und den Frauen ganz tolle erste Stücke beigebracht hat. Und dann ging das langsam mit dem Verkauf los, eher auf kleinen Wochenmärkten, über Freundesfreunde, also sehr lokal und rudimentär erstmal. Und so Stück für Stück habe ich das dann neben meinem Studium professionalisiert, den ersten Online-Shop aufgebaut. Aber eben alles noch gar nicht mit der Intention, da wirklich ein Unternehmen draus zu machen, sondern erstmal hauptsächlich ja, mit der Motivation, irgendwie mit den Frauen zu arbeiten und zu schauen, was sich daraus entwickelt. Also mein Plan war es nicht, Unternehmerin zu werden.
Es hat sich ergeben.
Genau, es ist so passiert.
Und würdest du sagen, dass dann so, also jetzt unter dem Schlagwort Female Empowerment, dass das auch eine große Rolle spielt in deiner und eurer Arbeit und vielleicht auch eine große Motivation ist, weil du ja die Frauen in Indien auch maßgeblich bestärkst und ihnen eine Lebensgrundlage bieten kannst?
Das ist schon total zentral für uns, also einfach auch zu schauen, wirklich, wie sind, was sind die Bedürfnisse der Frauen in Chitapur und inzwischen auch Londa. Wir haben jetzt noch eine zweite Nähwerkstatt in einem weiteren Ort im gleichen Bundesstaat. Und ja, das ist sehr zentral für unsere Arbeit, zumindest mit den Näheren, einfach zu schauen, was sind die Umstände vor Ort, was sind die Probleme, mit denen die Frauen zu kämpfen haben und was können wir tun, um als Arbeitgeberinnen darauf einzugehen und sie bestmöglich zu unterstützen, auch über den reinen Arbeitsalltag hinaus. Also was sind so die Hauptprobleme, die sie haben? Was sind vielleicht Fähigkeiten, die sie gerne erlernen würden, die ihnen im Alltag helfen würden, darauf einzugehen und genau einfach sie zu stärken durch die finanzielle Unabhängigkeit an erster Stelle, aber auch einfach durch das, den Zusammenhalt in der Gruppe, dass sie sich gegenseitig ermutigen und einfach da Selbstbewusstsein gewinnen und selbstbestimmter auftreten können.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Nachhaltigkeit nochmal in einer ganz anderen Facette irgendwie ist. Also dass Nachhaltigkeit eben nicht nur die Produktionsabläufe sind oder der Umgang eben mit den Materialien oder auch der Natur, sondern dass es eben auch nachhaltig die Menschen fördert und finde das irgendwie ganz schön, dass ihr da wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz habt. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass euch Transparenz sehr am Herzen liegt. Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass ihr ja auch auf der Webseite bei euch kann man ja wirklich die gesamte Reise auch so nachverfolgen, wirklich von der Baumwollpflanze über das Garn bis eben dann zu der gewebten, genähten Kleidung, die dann letztendlich in Berlin oder Deutschland oder Europa zu kaufen ist. Und das ist ja auch total toll, dass man da so als Käufer, Käuferin eben auch mitgenommen wird und ganz genau weiß, wer am anderen Ende eben an der Nähmaschine sitzt. Ja. Und ich glaube, das ist eben auch sehr einzigartig. Was ich mich nur gefragt habe, ist, wie gehst du jetzt zum Beispiel mit dieser Verantwortung um? Also ich hätte das Gefühl, dass man dann eine große Verantwortung auch den Menschen in Indien gerade gegenüber hat, die da involviert sind. Du hast ja jetzt auch noch ein Team in Berlin. Kannst du dazu sagen, wie du damit umgehst?
Das ist nicht einfach und würde ich sagen auch über die letzten 10 Jahre so eins der großen Kopfschmerzthemen. Es ist natürlich total schön, auch mit so einem großen Team arbeiten zu können und es ist uns auch ein zentrales Anliegen, dass es eine sehr partnerschaftliche Arbeit ist und kein so ein hierarchisches, wir hier in Deutschland bestimmen und sie führen nur aus, sondern wir schauen auch im Bereich des Designs und der Arbeitsumstände, der Gestaltung des Arbeitsalltages, dass wir das gemeinsam entscheiden mit den Frauen zusammen und sie ganz viel aktiv auch mit einbeziehen. Trotzdem ist es natürlich aber so, dass einem bewusst ist, dass wenn man jetzt hier in Deutschland die Fahnen streicht und nicht mehr weitermacht aus verschiedenen Gründen, dass das natürlich für die Frauen in Chitapur und jetzt auch Londa schon dramatischere Konsequenzen hätte und es für sie nicht so leicht wäre, einfach eine neue Anstellung zu finden, schon gar nicht mit den Bedingungen, die sie bei uns finden. Und daraus entsteht natürlich schon ein ziemlich großes Verantwortungsbewusstsein, was, denke ich, auch dazu geführt hat, dass es uns überhaupt noch gibt. Also es gab schon auch wahrscheinlich wie in jedem Unternehmen, gerade in jungen Unternehmen, die eine oder andere Herausforderung oder dunklere Phase, sage ich mal, die wir vielleicht nicht überstanden hätten, wenn es nicht so dieses große Verantwortungsbewusstsein auch den Mitarbeiterinnen gegenüber gäbe. Also dass man einfach immer sehr bewusst vor Augen hat, was das für Konsequenzen hat, wenn wir jetzt aufhören, weil wir die Frauen eben auch ja zum Teil schon seit 10 Jahren kennen. Inzwischen auch kann man schon sagen, eng befreundet sind und deren familiäre Umstände sehr gut kennen. Und da weiß man dann einfach, wenn wir jetzt hier nicht weitermachen, dann kann die eine Mitarbeiterin ihren Kredit nicht abzahlen. Die Tochter der anderen kann nicht mehr zur Uni gehen. Also es ist einfach sehr, sehr nah und sehr konkret. Was so was ganz schön ist und eben auch sehr motivierend, aber eben auch dazu führt, dass es ja, dass auch ein großer Druck dahinter ist, dass man hier weiter erfolgreich bleibt, um dort eben auch ja nicht die Perspektiven der Frauen maßgeblich mit negativ dann zu beeinflussen.
Ja. Und wie siehst du so eure Rolle jetzt nicht nur in Bezug auf die Frauen, aber generell so auf die Modeindustrie? Ich wollte nur sagen, weil ihr als Fair Fashion Label eben auch bewusst einen ganz anderen Weg geht.
Ja, also wir sind uns total bewusst, dass wir ja ein ziemlich kleiner Fisch noch sind, also als Unternehmen. Wir haben inzwischen 26 Frauen, mit denen wir arbeiten. Das heißt, unsere Produktion ist auch nicht wahnsinnig groß. Die Anzahl an Kleidungsstücken, die wir herstellen können, somit eben auch nicht. Aber uns ist es ganz wichtig, ein Beispiel einfach sein zu können, also zu zeigen, wir sind noch total klein und haben wenig finanzielle Spielmittel sozusagen, Ressourcen, aber wir schaffen es trotzdem wirklich, wie du gesagt hast, transparent vom Baumwollfeld bis hin zu der finalen Produktion der Kleidung aufzeigen zu können, wie die Arbeitsbedingungen sind, dass die Leute entlang der ganzen Kette ausreichend Geld verdienen und einfach ja, den Kunden zu zeigen, wie viel Arbeit, wie viele Ressourcen in einem Produkt stecken und dass es möglich ist, das wirklich gut herzustellen. Mhm. Und einfach als Beispiel zu fungieren in der Industrie und zu hoffen, dass dadurch die Kunden noch ein größeres Bewusstsein quasi erlangen und auch größere Spieler in der Industrie vielleicht darauf sich inspirieren lassen und ihre Ansätze auch ändern.
Ja. Würdest du sagen, dass das dann gleichzeitig auch eure Vision ist, langfristig?
Auf jeden Fall. Also wir denken, dass sozusagen seine Arbeitnehmerinnen fair zu entlohnen und auch unter fairen Arbeitsbedingungen anzustellen, dass sollte kein Charity-Gedanken oder kein Charity-Gefühl quasi auslösen, sondern das sollte einfach der Standard werden. Bei uns ist es so, wir sind gemeinnützig, also was ich am Anfang kurz erwähnt habe, wir fördern die Frauen eben auch noch über das reine Arbeitsumfeld hinaus. Das ist, denke ich, schon außergewöhnlich und muss jetzt nicht überall so sein, aber einfach, dass Menschen unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen zu fairen Gehältern arbeiten können. Das sollte einfach ganz normal werden und nichts Besonderes mehr sein, wo der Kunde sich, wenn er ein faires T-Shirt kauft, danach auf die Schulter klopft und denkt, jetzt habe ich aber auch noch was Gutes getan, sondern ja, das sollte einfach ganz normal sein und nichts Herausragendes. Und das ist schon so unsere größere Vision, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass in der Industrie, in der Modeindustrie zum Standard wird.
Ja, ganz großartiger Ansatz. Finde ich total schön. Und ich habe auch das noch so in Erinnerung, auch von dem Abend, wo ich dich quasi kennengelernt habe, dass es eben auch, also nicht nur die Industrie verändert, sondern eben auch das Bewusstsein der Konsumenten, Konsumentinnen, dass man eben auch da bewusster sich nicht mehr irgendwie alle 2 Wochen ein neues Kleidungsstück leistet, sondern ganz genau schaut, irgendwie brauche ich das wirklich und dann auch Kleidungsstücke mit Wert zu kaufen, die halt wirklich fair produziert sind, aber auch von denen man dann lange was hat und dann nicht irgendwie nach einem halben Jahr wieder sagt, ach nee. Und ich finde das auch sehr schön, dass ihr ja auch bewusst, ich glaube, du meintest, ihr habt 2 Kollektionen im Jahr. Das finde ich zum Beispiel auch toll, weil ich glaube, irgendwie die ganz großen Fast-Fashion-Riesen ja mittlerweile irgendwie, glaube ich, sogar wöchentlich teilweise neue Sachen auf den Markt werfen. Und das finde ich auch einfach toll, da eben so ein Statement zu bringen und sagen, nee, wir machen das ganz bewusst etwas langsamer. Und teilweise müssen eben auch die Menschen mitunter ein paar Wochen auf das Kleidungsstück warten, aber es zahlt sich eben an anderer Stelle dafür umso mehr aus.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben auch ein großer Aspekt noch, auch im Bereich Nachhaltigkeit, wie du schon gesagt hast, dass man eben nicht jede Woche 52 Kollektionen im Jahr auf den Markt hat und somit den Kunden auch immer wieder das Gefühl gibt, was du in der letzten Saison gekauft hast oder letzte Woche ist schon nicht mehr in und kann nicht mehr getragen werden, sondern auch im Designprozess schon ganz viel Wert darauf zu legen, eben eher klassische geradlinäre Stücke zu entwerfen, die langfristig getragen und auch kombiniert werden können, vielleicht auch in verschiedenen Saisons gut tragbar sind und eben nicht solche exzentrischen Stücke, die dann nur einmal für eine Weile funktionieren, weil man sie dann auch schneller satt hat. Und eben auch im Designprozess schon Wert darauf zu legen, wie gehen wir mit dem Stoff um, also dass wir gucken, dass wir möglichst wenig Verschnitt haben, dass da auch schon ganz viel Gedanken mit reinfließen und einfach genau dem Kunden ein Gefühl dafür zu geben, wie viel Wert auch dahinter steckt, wie viel Arbeit in solcher Kleidung steckt, wie viele Ressourcen und sie dadurch auch ja anzuhalten, dass eben langfristiger zu tragen, besser zu pflegen, auch bei der Wäsche besser darauf zu achten, vielleicht zu reparieren, wenn es kaputt geht. Genau, und einfach wieder den Wert dahinter zu erkennen, was man trägt und wie man damit umgeht.
Würdest du sagen, dass ihr so eine Jyoti-Community auch schon habt? Also, dass es so Fans gibt, die dann immer auf die nächste Kollektion warten und irgendwie so diesen Gemeinschaftsgedanken vielleicht auch mittragen, dann über die Kleidung hinaus?
Auf jeden Fall. Also, wir haben schon ein paar sehr, sehr treue Langzeitkunden, würde ich sagen, die immer, wenn wir neue Stücke rausbringen, dann gleich ganz begeistert dabei sind. Das freut uns natürlich sehr. Oder auch Kunden, die immer wieder das gleiche Hemd bestellen. Das ist eben uns auch ein wichtiger Aspekt, dass wir sagen, wir gucken, dass Stücke, die gut laufen, die produzieren wir auch einfach weiter. Das heißt, wir haben bestimmte Schnitte oder bestimmte Kleidungsstücke, die wir jetzt schon seit über 5 Jahren im Sortiment haben und auch einfach weiter produzieren, weil sie den Leuten gut gefallen. Und genau, da haben wir dann schon so unsere Wiederholungstäter, die dann immer wieder sich das gleiche Hemd kaufen, wenn sie ihr altes quasi totgetragen haben, weil sie es jeden Tag anhatten. Das ist total schön zu merken, wie da so diese Gemeinschaft auch wächst und wie viel Bewusstsein es dort auch schon gibt unter den Kunden. Also wir haben wirklich auch sehr, sehr kritische, sehr bewusste Kunden, die total viel Ahnung haben, uns ganz viele Fragen stellen, uns ganz genau wissen wollen. Und das motiviert uns dann natürlich auch immer weiter, auch an unseren Prozessen zu arbeiten, zu gucken, wo können wir vielleicht noch besser agieren, wo können wir noch umweltschonbar auch unsere Produktion gestalten. Und das macht dann einfach sehr viel Spaß, diesen Austausch zu haben mit den Kunden, die da, ja, kritisch nachfragen einfach und sehr interessiert sind und wir auch das Gefühl haben, dass die Gruppe an Menschen immer größer wird. Also dass, dass es immer mehr Leute gibt, die es wirklich genau wissen wollen, wo ihr Kleidungsstück herkommt, wo die Baumwolle herkommt, wie genau das hergestellt wurde, auch vor allen Dingen, was für Inhaltsstoffe sind da drin, ist da Mikroplastik verarbeitet, also wie kann ich mit dem Kleidungsstück umgehen, wenn ich es nicht mehr tragen möchte. Also das ist schon sehr schön, das zu beobachten.
Würdest du sagen, dass das auch ein Stück weit dich oder euren Weg stärkt hat in den Phasen, wo dann vielleicht eben mal wieder Zweifel aufkommen oder Stolpersteine oder die dunkleren Momente, wie du vorhin meintest, also wenn Herausforderungen da sind, dass das euch dann eben auch trägt und motiviert, weiter zu bleiben? Also nicht nur die Inderinnen auf der einen Seite, sondern eben auch
absolut. Also das ist schon, das macht schon auch viel aus, einfach auch so den Rückhalt zu merken. Wir hatten letzten Sommer zum Beispiel im September, da waren die Monsunregen in Indien besonders stark ausgefallen, sicherlich klimawandelbedingt. Also das kann man schon sehr stark jetzt spüren, dass in manchen Regionen wird es immer, immer heißer und immer trockener und es regnet fast gar nicht mehr und in anderen Regionen dafür umso mehr. Und an einem unserer Standorte in dem Ort London, den ich vorhin schon erwähnt habe, hat es letzten Sommer extrem stark geregnet und auch einfach überhaupt nicht mehr aufgehört, sodass große Teile des Dorfes wirklich unterspült wurden und auch viele Häuser zerstört wurden, unsere Nähwerkstatt unter anderem auch. Also nicht komplett, aber zu großen Teilen. Und ja, wir dann gemerkt haben, wir fühlen uns da sehr verantwortlich, auch eben doch Teil der Modeindustrie zu sein, die weltweit die zweitverschmutzendste Industrie überhaupt ist. Und sicherlich sind wir auf der guten Seite, sage ich jetzt mal, und versuchen ja schon ganz viel zu machen, aber haben da trotzdem unsere Verantwortung erkannt, eben auch natürlich durch die ganz enge Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort. Und da war es uns ganz wichtig, auch zu helfen und zu schauen, welchen Teil können wir dazu beitragen, dass die Aufbauarbeiten möglichst schnell vorangehen, und haben dann unsere Kunden gebeten, auch über eine Spendenkampagne uns zu unterstützen. Und das war ganz berührend zu sehen, wie wahnsinnig schnell wir da die benötigten Gelder zusammenbekommen haben. Das war wirklich eine Frage nur von Tagen, und wir hatten unser Spendenziel schon erreicht. Und das war einfach ja auch nochmal für uns ganz motivierend zu sehen. Da gibt es eine große Community und Leute, die es wirklich interessiert, die betroffen sind, die das nicht die Augen davor verschließen. Und ja, das motiviert uns natürlich auch sehr.
Ja, klingt nach einer sehr besonderen Zeit und einem also wertvollen Erlebnis dann auch, so tragisch die Umstände dann auch sind, ist es auch eine tolle Erfahrung, die ihr dann gemacht habt. Und ihr habt ja auch mit Kampagnen, glaube ich, sowieso generell Erfahrung, weil das ja auch wahrscheinlich oft die Frage ist, die sich dann Menschen stellen, so okay, wie macht man das jetzt, wenn man irgendwie eine Kollektion starten will, ohne da jetzt groß Gelder zu haben? Und meines Erachtens habt ihr auch Crowdfunding-Kampagnen gemacht.
Ja, so haben wir quasi dann so richtig angefangen, was ich ja vorhin schon erzählt habe. Ich habe das so neben meinem Grundstudium so langsam in die Wege geleitet und war dann irgendwann an einem Punkt angelangt, wo sich eben so die Frage gestellt hat, mache ich das jetzt so richtig als echten Job weiter, oder ist das jetzt so eine Spielerei, die dann irgendwann aufhören muss, weil ich doch auch schauen muss, wie ich mein Geld verdiene. Und eben schon durch diese sehr enge Verbindung mit den Frauen und das dadurch ja entstehende Verantwortungsgefühl hatte sich diese Frage relativ schnell geklärt. Also es war eigentlich keine Option, eben aufzuhören, sondern es war schon klar, dass es weitergehen muss. Und damit verbunden, ich irgendwie auch schauen muss, wie ich vielleicht mal davon leben kann und auch ein bisschen was verdienen kann und eventuell auch ein Team finanzieren kann. Und das war so der Punkt, auch an dem wir überhaupt erst angefangen haben, uns der Produktion von Kleidung zu widmen. Am Anfang haben wir wirklich eher so kleine Accessoires, Laptop-Taschen, Handy-Taschen, Kuscheltiere haben wir hergestellt. Und 2014, also nach 4 Jahren erst, haben wir dann begonnen, wirklich auch Kleidung herzustellen. Und um die erste Produktion dann anschieben zu können, haben wir mit einer Crowdfunding-Kampagne begonnen und die dann sehr erfolgreich auch abschließen können. Und das war für uns eine ganz tolle Möglichkeit, schon mal ja auch unseren Bekanntheitsgrad auszuweiten, da eine Community aufzubauen und zu finden und auch eben nicht von Investoren oder anderen ja Geldgebern quasi uns abhängig zu machen, weil es uns schon extrem wichtig war, eben bei unserem Kernkonzept auch bleiben zu können und das nicht aus finanziellen Gründen irgendwie anpassen zu müssen, um irgendwelchen vielleicht Wachstumsansprüchen zu entsprechen, sondern wirklich einfach uns und unserer Idee treu bleiben zu können. Und da war die Crowdfunding-Kampagne als Idee dann, hat für uns total gut gepasst, weil wir weiterhin ja so arbeiten konnten, wie wir wollten, und da dann auch einfach mal unser Produkt ausprobieren konnten, um zu merken, funktioniert das überhaupt, gefällt den Leuten, was wir herstellen wollen, weil es für uns auch ganz wichtig war zu sagen, wir wollen gar nicht als NGO oder als irgendwie Charity wahrgenommen werden, sondern uns ist es wichtig, auch Produkte herzustellen, die wirklich an sich schon überzeugen, um auch kein Gefühl von vielleicht Mitleid zu erzeugen, dass man jetzt unsere Produkte kauft, weil man irgendwie einfach nur die Idee unterstützen möchte und die Frauen vor Ort unterstützen möchte, sondern ja, es uns wichtig war zu sagen, die Frauen leisten ganz tolle Arbeit, es ist qualitativ sehr hochwertig, was sie herstellen, und die brauchen kein Mitleid, sondern sie brauchen einfach einen guten Job, der sie finanziert, und ja, einfach eine Arbeit, von der sie leben können. Und deswegen ja, war es für uns klar, dass wir als ganz gewöhnliches Unternehmen auftreten möchten, was eben einfach diesen Mehrwertgedanken hat, aber nicht über so ein NGO-Gedanken sich finanziert.
Ja, du hast eben schon gesagt, der Wunsch war, da auch irgendwann davon mal selbst leben zu können. Ich finde das immer ganz spannend, weil gerade ich auch die Erfahrung immer mache in dieser ganzen Online-Welt oder Gründerinnen-Szene, dass oft uns suggeriert wird, man kündigt seinen Job, macht sich selbstständig und dann geht es ab durch die Decke. In den meisten Fällen ist es aber wirklich jahrelange Arbeit. Mhm. Und da würde ich, wenn du das teilen magst, wäre ich total neugierig zu wissen, wie lange es tatsächlich bei dir oder euch gedauert hat und auch vielleicht, wie du dich selbst finanziert hast, bis der Punkt da war. Weil 4 Jahre bis zur ersten Kollektion ist ja auch schon mal eine lange mhm. Zeit. Und dann aber, wie lange hat es gedauert, bis du dir quasi dein erstes Gehalt auszahlen konntest?
Also ich glaube, mein großer Luxus, in Anführungsstrichen, war, dass ich am Anfang ja gar nicht gar nicht quasi die Idee hatte oder das nicht meine Intention war, ja. wirklich mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen, sondern das ja mehr so ein Projekt quasi neben meinem Studium war und das in meinem Kopf noch gar nicht so konkret ausgesehen hat und ich dadurch quasi als hauptberufliche Studentin keinen Druck verspürt habe, da jetzt selber mich finanzieren zu können. Und so am Anfang wirklich einfach die Einnahmen, die wir generiert haben, zu 100% wieder in das Unternehmen oder in die kleine Nähwerkstatt stecken konnte, um einfach hauptsächlich die Löhne der Frauen zu bezahlen, um die Stoffe kaufen zu können und eben auch dann noch selber sehr viel draufgelegt haben. Also die Flüge nach Indien habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Alle Kosten, die in Deutschland angefallen sind, habe ich selber bezahlt, um ja einfach da das Ganze quasi erstmal zum Laufen zu bringen. Ganz am Anfang gab es mal so einen kleinen Spendentopf noch aus meiner Abiturklasse. Da hatten wir noch Geld über von den Abi-Feiern und wussten nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Und ich konnte dann meine ehemaligen Mitschüler überzeugen, mir das zu geben. Damit haben wir die ersten Nähmaschinen gekauft. Also so eine ganz kleine Startfinanzierungs, so eine Spritze gab es ja. quasi. Und von da aus hat es sich dann tatsächlich schon, die Löhne vor Ort haben sich über die Verkäufer auf den Wochenmärkten finanziert und alles Weitere habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Und genauso richtig, dass ich mir das erste Mal was auszahlen konnte, war tatsächlich nach diesen 4 Jahren mit der ersten Crowdfunding-Kampagne, aber auch noch nicht so, dass man damit wirklich was anfangen konnte. Also ich habe sehr lange noch nebenbei gearbeitet. Ich habe in Cafés gearbeitet, Nachhilfe gegeben, angefangen, Workshops zum Thema faire Mode und auch konventionelle Textilproduktion zu geben. Also da waren noch sehr viele Stunden Nebenjobs immer dabei. Und erst seit 2016 arbeite ich nicht mehr nebenbei und kann jetzt davon leben und meine Miete und mein Essen bezahlen. Es ist immer noch nicht so, dass wir davon reich werden. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Also wir wollen einfach, dass in Deutschland und in Indien wir alle fair entlohnt werden, aber sich da keiner dran bereichert irgendwie. Aber das war schon ein langer Weg und ich denke für uns, dass das sehr luxuriös war, dass wir eben lange auch uns das quasi leisten konnten, das so nebenher zu machen, weil wir studiert haben. Ich sage jetzt wir, weil meine Mitgründerin 2014 dazu gekommen ist und am Anfang auch noch studiert hat und das nebenbei gemacht hat. Und inzwischen sind wir natürlich aber sehr froh, dass wir nicht noch nebenbei arbeiten müssen, sondern inzwischen uns davon finanzieren können.
Ja. Wie sieht dein Alltag jetzt mit sozusagen, du bist ja jetzt Vollzeit für Jyoti da, aber du hast ja auch noch ein kleines Kind und Familie. Wie organisierst du da so den Alltag? Gibt es da typische Tagesabläufe? Oder
den gibt es nicht so richtig. Also das ist schon jetzt nochmal eine neue Herausforderung natürlich. Ich würde sagen, das ist aber auch da, sehe ich das immer wieder als großes Geschenk, selbstständig zu sein und meinen Alltag auch ganz flexibel gestalten zu können. Die Arbeitszeiten quasi meinem Kind auch anpassen zu können, wenn der Kleine in der Kita ist. Natürlich ins Büro zu fahren und auch präsent zu sein, aber sonst auch die Möglichkeit zu haben, viel von zu Hause aus zu arbeiten, wenn er schläft oder unterwegs ist, dass ich da mich da flexibel danach richten kann oder wenn es ihm mal nicht so gut geht, auch einfach mal von zu Hause arbeiten kann. denke, das hat so seine Vor- und Nachteile. Die Nachteile, dass man eben keine bezahlten Krankheitstage hat fürs Kind und ja, einfach die Arbeit geschafft werden muss, dann keine großen Kollegen im Unternehmen hat, die für einen einspringen oder Arbeit eben anderweitig übernommen wird, sondern man ja eben einfach mehr oder weniger hauptsächlich selber dafür verantwortlich ist, was natürlich auch den Druck erhöht, aber eben auch viel Flexibilität bringt und ich insgesamt so schon sehr glücklich mit der Situation bin, dass ich diese Flexibilität habe und bekomme auch viel Unterstützung von meinen Eltern, also von den Großeltern von dem Kleinen, die sich viel mitkümmern und mir helfen, wenn ich auch mal externe Termine habe. Also es ist schon deutlich größer der Organisationsaufwand sozusagen, aber es funktioniert doch ziemlich gut.
Ja, das ist eine tolle und ermutigende Botschaft, glaube ich, weil sich auch immer wieder viele Frauen natürlich fragen, immer die große Frage, wie vereinbart man eben Familie und Beruf?
Ja, also ich glaube, was man ganz stark schon sagen muss, oder was ich einfach auch merke, dass eben andere Sachen dann jetzt deutlich kürzer kommen oder auch einfach ganz hinten runterfallen, die mir vorher im Leben auch wichtig waren, aber dass jetzt einfach sich so die Prioritäten verschoben haben und die ganz stark natürlich bei meinem Sohn liegen und dann an zweiter Stelle bei Jyoti und eben so Zeit für mich alleine, die gibt es quasi nicht mehr und das ist auch was mir sehr stark fehlt, aber jetzt für einen bestimmten Zeitraum einfach dann mal eben nicht so leicht zu realisieren ist und ich aber auch weiß, die Zeit kommt dann sicherlich auch wieder, wenn er älter wird, wenn es bei Jyoti vielleicht von den Strukturen noch so ist, dass ich da auch weniger Verantwortung nur selber trage, also das lässt sich dadurch auch gut machen, weil man weiß, es wird auch wieder anders, aber es ist schon auch, kann auch schon sehr ermüdend sein und man muss wissen, worauf man sich einlässt, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, da ist es auch immer wieder eben diese Division oder die Mission und eben gerade die starke Verbindung zu den Menschen, die dann so das große Warum ist, warum man das eigentlich macht. Ja. So würde ich mir das vorstellen. Hättest du denn einen Rat, den du Frauen geben würdest, die vielleicht auch eben mit einem eigenen Projekt losgehen wollen oder gründen wollen, sich selbstständig machen wollen, was du so aus deiner Erfahrung der letzten 10 Jahre für dich mitgenommen hast, was dir sehr geholfen hat?
Also ich glaube, für mich ist so das Allerwichtigste und das ja auch, was ich so beobachten konnte bei Freundinnen, anderen Gründerinnen, dass sozusagen der Kern oder der Hauptfaktor für den Erfolg und auch für das Glück sozusagen ist, dass man wirklich überzeugt von der Idee ist und mit Leidenschaft dahinter steht und motiviert ist und für die Sache einfach wirklich brennt. Weil, was ich vorhin schon gesagt habe, es gab schon auch sehr viele sehr schwierige und dunklere Phasen und die sind dann einfach deutlich leichter zu überstehen, wenn man wirklich weiß, warum man das macht und wofür man das tut und wirklich für die Sache brennt, dann lässt sich das alles machen und das ist für mich, denke ich, schon der ausschlaggebendste Punkt, einfach auch die Idee dahinter und die ganze Motivation, die damit kommt. Ich denke, sonst könnte ich das nicht, würde ich das nicht schaffen. Also wirklich, zu schauen, ist das mein Herzensprojekt und bin ich bereit, auf all die Schwierigkeiten, die damit auch einhergehen werden, da mich darauf einzulassen? Und habe ich da eine Kraftquelle, die groß genug ist, sozusagen aus der Idee herauszuschöpfen? Und dann denke ich, dann schafft man das auch.
Sehr schön, danke für den Impuls. Den kann ich nur unterschreiben. Und wenn wir jetzt beim Thema Tipps sind, ich frage ja auch immer ganz gerne noch nach einem Buch- oder Podcast-Tipp. Hast du da spontan etwas, was du gerne mitgeben oder weiterempfehlen kannst?
Bei einem Buchtipp muss ich erstmal passen. Ich habe lange kein Buch mehr lesen können, meine Arbeit mit Jyoti und der nächtlichen zu Bett bringen Routine mit meinem Sohn. Da kann man das Licht dann nicht mehr anmachen, um zu lesen, sonst macht er wieder auf. Dafür höre ich umso mehr Podcasts, weil sich das wunderbar damit kombinieren lässt, einfach abends noch mit den Kopfhörern sich ruhig daneben zu legen mit eben mit dem schon erloschenen Licht. Und habe da ganz viele, die mich sehr begeistern. Vielleicht würde mir da als erstes jetzt der Podcast A Mindful Mess von Daria Daria einfallen, einer Nachhaltigkeits-Influencerin, würde ich so sagen, die sich ganz toll mit ganz vielen verschiedenen Themen im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch Achtsamkeit auseinandersetzt, Klimaschutz, also wirklich sehr, sehr breit gefächert aufgestellt ist und ganz tolle Experteninterviews führt und auch selber ganz, ganz viel tollen Input bietet. Den höre ich mir sehr gerne an. Das sind auch keine super langen Folgen, sondern immer sehr schön knackig auf den Punkt gebracht und ich finde immer sehr inspirierend und sehr informativ und regt mich immer an, noch weiter nachzudenken und auch selber zu recherchieren.
Sehr schön, danke für diesen Tipp. Und dann wäre jetzt meine abschließende Frage für alle, die jetzt zugehört haben und neugierig geworden sind, noch mehr über dich und Jyoti vor allem zu erfahren, wo sie am besten suchen sollen. Also wo sie mehr über Jyoti erfahren können.
Am besten auf unserer Homepage unter www.jyoti-fairworks.org. Wichtig dabei vielleicht zu sagen, Jyoti schreibt man Jyoti. Kein ganz einfacher und marketingtechnisch sicherlich kein sehr schlauer Name, der aber eine wichtige Bedeutung für uns hat. Jyoti ist Hindi und bedeutet so viel wie aufgehendes Licht, so eine kleine wachsende Flamme und steht für uns eben für die Stärkung der Frauen, für die Zusammenarbeit und für das gemeinsame Wachsen und ist auch der Name unserer Partnerorganisation vor Ort. Die heißen Jyoti Seva Kendra. Hat so eine ganz tiefgehende Bedeutung für uns, aber eben auch für die Frauen, mit denen wir in Indien zusammenarbeiten. Und auf unserer Homepage kann man das alles nochmal nachlesen, was ich erzählt habe und auch noch viel mehr. und sich auch anschauen, was wir machen.
Genau. Ich werde das auch, deine Tipps und die Links auch nochmal in den Shownotes verlinken und bei mir im Blogpost. Dann können alle das nachlesen und direkt auf den Link klicken.
Super.
Der Einfachheit halber. Und dann bin ich mir sicher, dass da die ein oder andere oder der ein oder andere neue Jyoti-Fan dazukommt in der Community, weil das einfach unglaublich toll und wertvoll ist, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch weiter auf die Beine stellt. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für diesen Einblick.
Dankeschön.
Für das persönliche Gespräch und deine Zeit und bin gespannt zu sehen, was bei Jyoti noch alles kommt.
Und vielen Dank dir.
So, das war mein Gespräch mit Janine Glöhe von Jyoti Fairworks und ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest viele schöne Impulse daraus für dich mitnehmen. Ich fand das Gespräch mit ihr total inspirierend, bereichernd und vor allem ihre Geschichte empfinde ich als unglaublich mutig und stark und Janine ist da für mich ein großes Vorbild, eine tolle, besondere Macherin, die wirklich einen Unterschied in dieser Welt macht. Positiven Wandel mit vorantreibt. Und ich finde, davon können wir uns alle immer mal wieder eine Scheibe abschneiden. Du findest, wie gesagt, alle Informationen in den Shownotes und auch noch auf dem Blog bei mir unter www.theresakellner.com/blog. Da habe ich dir nochmal die Shownotes zusammengefasst. Du findest den Link zu Jyotis Webseite, zu Jyotis Instagram-Account und auch nochmal den Podcast-Tipp von Janine. Und wie gesagt, wir würden uns riesig freuen, von dir zu hören, wie dir das Interview gefallen hat, was du daraus für dich mitnimmst. Und wenn dir der Podcast generell gefällt, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, ihn zu abonnieren, ihn weiter zu empfehlen. Vielleicht gibt es auch eine Freundin, die dir gerade in den Sinn kommt, wo du denkst, diese Geschichte könnte sie auch inspirieren, dann leite das gerne weiter. Und solltest du noch nicht Teil meiner Newsletter-Community sein, dann lade ich auch dich hierfür ganz, ganz herzlich ein. Auf meiner Webseite unten im Footer unter www.theresakellner.com kannst du dich anmelden und dann kriegst du auch jede Woche Sonntag zusätzlich zum Podcast noch eine große Portion Inspiration, die dich motiviert und inspiriert, loszugehen für deine Träume. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder mit einer neuen Folge, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.